deutschen Energiemarkt geht es heiß her. Aber nur selten mit coolem Kopf und wirklich fair. Wir kämpfen mit Intransparenz in den Tarifen, mit Verwirrspielchen in den AGBs und unübersichtlichen Anbietern. Gerne wird absichtlich mit Anlocken und Abzocken vorgegangen. Einer sagt über sich selbst, ich kämpfe für Fairness und für einen Energiemarkt, wo die Verbraucher nicht die Dummen sind. Und ich freue mich, dass genau deswegen heute Bastian hier ist, als Deutschlandchef von Octopus Energy. Aber nicht nur in der Rolle, wir sprechen gleich mehr über dich. Octopus aber natürlich auch mal hier erwähnt, mit über 8 Millionen Kunden und 27 Ländern wirklich weltweit relevant, was das Thema neue Energie angeht und vor allem Flexibilität auf die Eins. Jetzt aber erstmal willkommen, Bastian, dass du hier bist heute in Hamburg.
Es freut mich sehr. Es ist richtig cool, hier zu sein bei euch. Mega.
Sehr gut. Lass uns neue Energie gemeinsam erzeugen. Aber bevor wir natürlich einsteigen ins Thema, würde ich sehr, sehr gerne einmal von dir auch hören, wer bist du? Ja, Deutschlandchef habe ich gerade schon genannt von Octopus Energy. Aber wer bist du einfach auch und was hat dich vielleicht auch hier hingebracht, wo du heute bist?
Genau, ich bin Deutschlandchef von Octopus Energy. Aber im Herz bin ich so ein kleiner Revoluzzer, glaube ich. Ich habe sehr viel Startup-Erfahrung, ich habe viele Startup-Sachen gemacht und da ist man ja inhärent immer so ein bisschen, wie schafft man den Status quo aufzubrechen? Wie schafft man Strukturen zu verändern, die bestehen, um sie effizienter, besser, schneller, günstiger zu machen? Und da gibt's viel zu tun im Energiemarkt. Ja, und das ist so ein bisschen der Weg, wie ich da hingekommen bin. Bisschen Zufall, dass ich in den Energiemarkt reingerutscht bin. Aber ab dem Punkt, wo ich da war, habe ich gemerkt, wenn es einen Ort gibt, wo wir viel verändern müssen, ja, was, du hast es schon angesprochen, Fairness angeht, wie die Verbraucher abgezockt werden, deutschlandweit, und der Impact, den Elektrifizierung und insbesondere erneuerbare Energien haben auf die bessere Zukunft, die ich auch meinen Kindern gewährleisten will, das ist der Ort, an dem ich mich am wohlsten fühle aktuell.
Sehr gut. Du hast gerade Kinder gesagt. Und da würde ich die Frage mal anknüpfen. Wenn du ganz einfach, kinderleicht sozusagen erklären müsstest, was Octopus Energy macht, was wäre dieser Satz oder diese kurze Erzählung?
Wir treiben erneuerbare Energien, obwohl da nutze ich immer das Wort grünen Strom, voran. Und wir stellen sicher, dass so viel wie möglich mit grünem Strom betrieben wird. Weil der grüne Strom der ist, der unsere Luft sauber macht und die Natur gesund hält. Und so erkläre ich das meinen Kindern. Wir haben tatsächlich auch bei Octopus Energy so ein Kinderbuch rausgebracht, das ich ganz gern vorlese. Und es ist spannend, wie sehr Kinder das auch bewegt. Also dieses Thema, also wenn wir Auto fahren, und ich muss gestehen, ich privat fahre noch kein Elektroauto, weil ich habe zwei Kinder und wir haben einen Bus und da gibt es noch nicht so ein Riesenangebot. Und ich werde dabei regelmäßig gefragt von meiner Tochter immer, Papa, fährt das Auto eigentlich mit grünem Strom? Und dann muss ich immer sagen, nein, aber beim nächsten Auto definitiv. Also es ist spannend, wie das Thema auch schon kleine Kinder, meine Kinder sind 3 und 5, wirklich bewegt und interessiert.
Schön. Und wie normal es aber auch schon wird, diese Frage zu stellen, ne? Jetzt finde ich ganz spannend, da vielleicht auch mal zu bleiben. Ihr tretet so ein bisschen ja auch auf im ganzen Gesamtkommunikation, im Auftreten der Marke. Wie die Netten, wie die Demokratisierer auch so ein bisschen Verniedlichung über das Symbol des Oktopuses, das Maskottchen fast schon. Nimm uns mal mit, wofür steht eigentlich dieser Oktopus und was wollt ihr damit auch zeugen und erreichen?
Also der Oktopus, wir nennen den Konstantin, ist unser Maskottchen, ist sehr süß. Es geht gar nicht so sehr um eine Verniedlichung, sondern darum zu sagen, wir sind ein Customer Brand. Und was wir sehr stark leben, ist, was wir Customer Love nennen, dass wir sagen, also oder Customer Love Brand, wo wir wirklich wollen, dass Menschen Strom nicht mehr nur noch als Commodity sehen. Und das ist ganz spannend, in jedem Markt, in dem wir aktiv sind, angefangen in Großbritannien, jetzt hier auch in Deutschland, wir sehen das aber auch in den anderen Märkten, wo wir sind. Wenn wir mit der Marke kommen, wird es erstmal so ein bisschen ausgelacht vom Etablissement, von den Incumbents, ja. Und es wird sehr schnell gesagt, na ja, Strom in diesem Land kann man nicht personalisieren. Das ist ein Thema, das interessiert niemanden. Den Leuten ist egal, wo der Strom herkommt. Der muss irgendwie günstig sein oder zuverlässig oder irgendwie eins von diesen Worten. Und die Realität ist aber, dass Menschen eine riesen emotionale Bindung auch zu so einem Produkt aufbauen können. Wenn man es eben wie ein Consumer Brand aufbaut und daher auch das Maskottchen, das wir haben, die Kommunikation, die wir haben und das Herangehen, den Kunden wirklich in Fokus von allen zu setzen, was wir tun.
Schön, ich finde, das lebst auch vor allem du konsequent in deiner Person. Du gehst ja auch und lebst diese Kundennähe, diese Nähe grundsätzlich zur Verbraucherin, zum Verbraucher. Wie kam das? Also hast du das dir ausgedacht von heute auf morgen oder wie war der Weg dahin, dass du eben auch jetzt gerade dieses Sprachrohr so nah auch zu dieser Kundennähe bist?
Also das ist was wir im Konzern generell oder im Unternehmen generell leben. Unser Founder Greg Jackson und das ganze Founder-Team dort ist auch regelmäßig im Austausch mit den Kunden und Kundinnen dort. Und das ist so quasi unsere Kern-DNA. Ich sage immer so schön, wenn wir neue Mitglieder haben oder neue Team-Members, dann sage ich immer, jeder einzelne von uns, egal in welchem Bereich die dann am Ende tatsächlich arbeiten, ist im ersten Schritt Customer Service Agent oder wie wir sie dann auch nennen, Energy Specialist. Das heißt, jeder von uns ist in der Lage, am Telefon oder per E-Mail den Kunden mit ihren Problemen zu helfen und macht das auch regelmäßig. Und auch ich und unsere CFO und alle anderen im Unternehmen gehen regelmäßig ans Telefon und reden mit unseren Kunden. Ich bin auch bereit, auf Social Media bearbeite ich sehr viele Kundenanfragen, weil nur so können wir das halt also wirklich leben und vorleben.
Sehr schön. Was ist da dein Zielbild? Also genau, ihr geht da hin, ihr bewegt die Menschen, bringt auch eine Personality mit an der Stelle, finde ich sehr überzeugend. Was ist die große Vision, vor allem deine? Ja, und dann natürlich, denke, die deckt sich auch sehr stark mit Octopus Energy, wie diese Stromwelt, diese Sphäre, dieses Demokratisierte dann aussieht, wenn wir ein Zielbild erreicht haben?
Also es ist... Wir machen sehr viel als Gruppe, von daher kann das ein bisschen ausdifferenziert sein, aber im Kern ist es wirklich, der erste Punkt ist, Leute, die einmal zu Octopus wechseln, wechseln eigentlich nicht mehr weg, weil sie wirklich merken, hier bin ich bei einem Energieanbieter, der sich um mich kümmert. Und das ist schon mal so der erste Punkt, das ist mit Fairness angesprochen. Das ist, wenn du jetzt auf die Straße rausgehen würdest und Leute fragen, hey, was sind die Gedanken, die du zu deinem oder einem Energieanbieter hast, wirst du sehr viel hören, Abzocke, muss ich vorsichtig sein, dicke Erhöhung zum Jahresende, schlechter Kundensupport, generell weiß ich gar nicht, wo ich bin. Ja. Und das bei so einem Produkt, das so essentiell ist, weil sonst ist es dunkel und kalt oder der Kühlschrank ist aus, wissen die Leute teilweise gar nicht, wer Anbieter ist. Und das ändern wir eben, dass wir sagen, die Leute engagieren sich mit dem Thema, sie fühlen sich auch aufgehoben. Eben, wenn ich das Telefon in die Hand nehme, erreiche ich jemanden nicht in Stunden, sondern in Minuten. Das ist auch nicht immer irgendjemand, sondern ein Core-Team, wo ich mit einem größeren Kundenstamm halt immer meine Anliegen habe. Die Leute wissen auch schon, worum es geht. Das ist mal so der erste Schritt, also dieses wirklich positive Kundenerlebnis auf einem Produkt und in der Industrie, wo eigentlich eher Kundenservice das allerletzte ist. Ich finde da immer eine sehr schöne Analogie ist, wir reden ja hier auch jetzt immer von Kunden und Kundinnen. Wenn ich in der Energiebranche unterwegs bin, ja, an den großen Kongressen, die Klassentreffen der Energiewelt und wir und ich da stehe und von Kunden rede und Kundinnen, werde ich immer angeschaut wie Pferd. Weil ganz oft verstehen andere Bosse von irgendwelchen Stadtwerken oder anderen Energieanbietern gar nicht, was ich meine. Und die fragen auch so, Kunden, ja, was meinen Sie? Die sagen so, oh, B2B-Kunden oder sowas. Und dann meine ich, ja, naja, Endverbraucher, also die den Strom beziehen. Und dann ist die Antwort ganz oft, ach, Zählerstände, Zählernummern. Ja, und ich so, nee, da ist noch was hinter diesem Zähler. Das ist der Verbraucher, der das eigentlich bezahlt. Ja, und diesen Blickwinkel einfach zu ändern, das ist mal die eine Sache. Und dann wollen wir natürlich wahnsinnig viel im Bereich erneuerbare Energien verändern. Wir wollen, dass wir mehr erneuerbaren Strom im System haben, dass wir den intelligenter nutzen, dass wir den flexibel nutzen, dass die Leute die passende Hardware sich über Zeit anschaffen, Wärmepumpe, PV, Speicher, Elektroautos. Was da sehr spannend ist, wenn das Grundverhältnis der Menschen zum Energieanbieter ist, boah, muss ich aufpassen, das ist ein Abzocker. Und dann kommt dieser vermeintliche Abzocker um die Ecke und sagt, guck mal, hier ist ein Stromtarif, der variiert sich tagtäglich oder stündlich in den Strompreisen. Guck mal, hier ist eine Wärmepumpe, die kostet 30.000 Euro. Guck mal, hier ist ein Elektroauto, das lade ich für dich, wann es am besten ist für uns alle. Die Leute sagen alle, also wem ich das am wenigsten glaube, ist dir Energieanbieter, wo ich das Gefühl habe, jedes Jahr werde ich abgezockt bei meiner Abrechnung. Und diesen Mindset-Shift, nicht nur zu sagen, der klassische Stromkunde, der im Haus lebt, ist abgeholt und ist besser aufgehoben, sondern auch eben in der Zukunft weitere Entscheidungen hin zur Elektrifizierung werden aus einer Vertrauenssituation herausgetroffen. Ja,
schöne Bilder, die du gibst und vor allem auch gerade nochmal echt diesen Aha-Moment. Wir werden bezeichnet als die Zählerstände. Mhm. Unfassbar spannend und bezeichnet ja eben genau, wie du sagst, so schön ein strukturelles Problem und ein kulturelles Problem eigentlich auch in dieser Branche. Und jetzt, wenn wir bei diesen Zählern bleiben, dann ist das ja auch genau eine starke Forderung von euch. Na, ihr sagt, wir brauchen eben, um an das Zielbild zu kommen, unter anderem eine Flexibilisierung im Netz und einen digitalen Zähler oder einen Smart Meter. Da geht ihr mit klaren Forderungen rein. Vielleicht magst du mir mal erklären, was ist dieses Smart Meter Light, von dem du ganz viel schreibst? Was ist da light und leicht dran?
Also in Deutschland haben wir ja dieses Thema, dass wir nicht wirklich eine Smart Meter Rollout haben. Also andere Länder haben teilweise 80, 90, fast 100% Abdeckung mit Smart Metern. Also diesen intelligenten Stromzählern, die viertelstündlich sagen, wie viel Strom verbraucht wird und das ans Gesamtsystem senden. Hier in Deutschland haben wir seit 10 Jahren diskutieren wir rum, was wir jetzt machen sollen. Ja, wir sind jetzt ganz neu, alle sind stolz drauf, 2,8% Rollout in Deutschland. Ja, also 2,8% der Menschen oder der Zählerstellen haben jetzt einen Smart Meter. Da sind wir weit, weit, weit hinter allen anderen her in Europa. Warum ist das ein Problem? Wenn ich Flexibilität im Netz habe durch viel Erneuerbare, wenn ich viel Wind habe, wenn ich viel Solar habe oder dann auch Zeiten, wo ich weniger von denen habe, muss ich irgendwie den Verbrauch anpassen. Das alte Energiesystem war eins von, ich sage immer, von Boxen. Da hat man Boxen übereinander gestapelt, Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke. Da saß einer im Kontrollzentrum und hat die abends, wenn die Leute heimgekommen sind, angeschaltet, damit die hochgefahren sind, dann wieder runter, wenn die Leute schlafen gegangen sind. Das war nicht flexibel. Ja. Und jetzt ist es halt so, man weiß nicht, wie viel Strom man zu jeder Zeit verfügbar hat, vor allem nicht in jeder Region. Irgendwo windet es, irgendwo nicht. Und man weiß auch nicht, wie viel die Leute so viel verbrauchen, weil allein ein Elektroauto verdoppelt den Stromverbrauch von einem Haushalt. Und das lädt aber nicht immer eben zur selben Zeit. Meistens Nachmittag, wenn man von der Arbeit kommt, aber manchmal wird es auch irgendwie vormittags plötzlich geladen. Und dann hat man einen riesen Spike in dem Stromverbrauch. Um diese zwei Welten, also die Erzeugung, die flexibel ist, und den Verbrauch anzupassen, brauche ich in der Mitte diesen Zähler, der eben sagt, wie viel Strom wird denn jetzt wo verbraucht, damit ich darauf Produkte aufbauen kann, Incentivierungen, intelligente Steuerung. Jetzt haben wir in Deutschland einen Weg gewählt, der ist extrem komplex. Die Geräte, die wir hier verbauen, sind teurer in den Anschaffungskosten, sind umständlicher in der Installation, haben unsäglich hohe Datenschutzauflagen für ein Gerät, das keine Datenschutzproblematik hat. Muss man dazu sagen, sind mehrere Kisten, die wir verbauen, weil wir nicht nur den Smart Meter haben, den Gateway und die Steuerbox. Das macht das alles langsam schwierig und teuer. Und der Weg, den wir hier in Deutschland eingeschlagen haben, sieht erstmal nur vor, dass eigentlich nur Verbraucher mit hohen Verbräuchen, insbesondere solche, die PV, Wärmepumpe oder Elektroauto haben, überhaupt in Genuss von sowas kommen sollen. Die Realität ist aber, jeder einzelne Verbraucher und jede Verbraucherin kann davon profitieren. Und wenn wir von jeder einzelnen Verbraucherin und Verbraucher wirklich wissen, wie viel die verbrauchen, können wir Produkte entwickeln, die wirklich flächendeckend helfen, diese Flexibilität und damit die Power der Erneuerbaren in den Markt zu treiben. Und das ist dieser Punkt, wo wir sagen, wir brauchen Smart Meter Lite. Was heißt das? Den Smart Meter, den jedes andere Land in Europa verbaut, sehr erfolgreich und ohne die Risiken, die hier an die Wand gemalt werden.
Und könnte ich mir Lite selber einbauen oder was kann der Verbraucher machen, wenn...
Der Verbraucher kann leider nicht so viel machen. Das ist Teil der Energieinfrastruktur. Das ist ein geeichter Zähler, der wird verbaut, entweder vom grundzuständigen regionalen Anbieter oder eben so jemanden wie wir. Wir verbauen die auch. Aber das kann ich als Verbraucher nicht selber machen. Genau. Was wir brauchen, ist eben politischer Wille, zu sagen, wie schaffen wir entweder eine Veränderung des Rollouts, den wir haben, oder wahrscheinlich besser eine Ergänzung, dass wir sagen, komplexe Fälle mit komplexen Geräten, wie gesagt, eben, ich habe mehrere von diesen flexiblen Assets zu Hause, dann brauche ich vielleicht dieses komplexere Gerät, das wir aktuell schon ausrollen. Aber für alle anderen brauche ich das nicht. Wenn ich in einer Dreizimmerwohnung in der Innenstadt lebe, brauchen wir nichts steuern. Ja, die Risiken oder die Potenziale vom Elektroauto oder von der PV-Anlage sind nicht gegeben. Ich kann aber sehr wohl von einem dynamischen und einem intelligenten Stromtarif profitieren. Mhm. Genau. Und ich kann Anreize setzen, dass diese Verbraucher auch anfangen, ihren Verbrauch aus Zeiten, wo wir zum Beispiel eine Dunkelflaute haben, rauszunehmen. Und in Zeiten, wo wir sehr viel erneuerbaren Strom im Netz haben, wo wir ja dann immer hingehen und Windkraftwerke abschalten für Millionen oder Milliardenkosten, diesen Strom rauszunehmen aus dem Netz. Und in Summe ist das viel.
Absolut. Anreize war gerade ein wichtiges, schönes Wort, finde ich auch, weil das eben oft ja dazu bewegt und aktiviert, auch in eine Veränderung zu kommen. Was sind das für Anreize, die du dir da wünschst auch, die da kommen müssen? Also du hast natürlich gesagt, die Dynamik muss durch den Zähler auch gegeben sein, aber was wären die Anreize dann, die ich spüre bei mir zu Hause?
Ganz klare Ersparnis. In Großbritannien, wo wir größer sind und wo wir schon mehr Zähler und smarte Stromzähler haben, haben wir so Produkte wie Saving Sessions. Ja, da geht es darum, dass in Zeiten von Dunkelflauten gehen die Netzbetreiber her und anstatt ein Gaskraftwerk anzuschalten, kommunizieren sie über uns, den Energieanbieter, an die Kunden und sagen, hey, wenn ihr schafft, in dem Zeitfenster euren Strom zu reduzieren, unter einen Durchschnitt, den ihr sonst habt, kriegt ihr dafür bares Geld. Und die Menschen machen das und die Menschen shiften sehr viel Energie. Wir haben 1,5 Millionen Menschen, die bei diesen Sessions mitmachen und die shiften in einem Zeitfenster von ein paar Stunden, also gerade zum Dunkelflauten-Zeitenfenster, bis zu 200 Megawatt. Das ist genau dieses Gaskraftwerk, das nicht angeschalten werden muss. Zu nur einem Drittel der Kosten. Und die Verbraucher sagen, aber nice, ich habe was verdient, ich habe was bekommen, das hat richtig Spaß gemacht. Die machen immer und immer wieder Witt, jetzt schon im dritten Jahr. Und umgekehrt, in den Zeiten, wo zu viel Erneuerbare im Netz ist, was ja auch ein Problem ist für die Stromnetze, kriegen die Leute den Strom umsonst. Da sagen wir denen, hey, heute gibt's ein Zeitfenster von 2 bis 4, da kostet der Strom nichts. Und da gehen die Leute hin, die backen, die waschen, die laden natürlich ihre Autos auf und was sie nicht alles sonst noch haben, ihre Batterien, ihre Laptops, und ziehen diesen kostenlosen Strom auf dem Netz und schaffen, das Netz auszugleichen.
Cool. Und die kontaktiert ihr über die App oder wie erfahren, kriegen die das Signal?
Genau, die kriegen von uns. Und da ist es wieder wichtig, schau, da kommt es zusammen. Wir haben eine extrem gute Kommunikation mit unseren Kunden und Kundinnen. Ja, die vertrauen uns per E-Mail, teilweise auch per WhatsApp verschicken wir das oder eben auch in unserer App. Kriegen die dieses Signal, das sagt so, hey, jetzt in dieser Zeitphase spare oder jetzt in dieser Zeitphase alles umsonst. Und dann machen die das, ja, weil die uns vertrauen. Andere Anbieter, die das versuchen in Großbritannien, wo eben dieses Vertrauen nicht da ist, die sehr, sehr schlechte Kundenrezensionen haben, da funktioniert das halt nicht so gut, weil die Leute keinen Bock haben, sich von dem Anbieter eine WhatsApp schicken zu lassen oder ihre Nummer rauszugeben oder eine App runterzuladen.
Ich würde gedanklich jetzt einmal von der Frage auch nochmal einen Bogen zurückmachen zu dem Thema Smart Meter Light und vor allem, also ich fand schön, wie du auch herausarbeitest, diese Differenzierung. Du hast unterschiedliche Orte, einmal eine Mietswohnung, eine kleine, einmal ein größeres Haus, was vielleicht komplexeres Setup an Geräten hat, ne? Und hier auch eine Differenzierung, eine Diversität zu erlauben, ne? Punkt Nummer eins. Und die spannende Aussage dann noch in Richtung des Smart Meter Lights. Trotzdem brauchen wir ja Kommunikation mit diesen Verteilnetzbetreibern. Von denen sprachst du vorhin auch schon, die uns gerne als Zähler und Zählerstand betiteln. Wie erlebt ihr da gerade Kommunikation? Weil ja dann doch auch diese Dynamik auf dem gesamten Markt erfordert, dass wir hier auch gute Kommunikationslinien haben. Ihr pilotisiert da auch viel und testet. Das finde ich sehr spannend, weil man muss, glaube ich, rein über Experimente. Was ist da dein Erleben gerade? Wie gehen die auch mit in diesen neuen Energiemarkt?
Ja, das ist schon so ein bisschen ein Hauruck-Erlebnis für die. Ja, und generell für die Akteure im deutschen Energiemarkt ist viel von dem, was jetzt passiert, ja fast schon unerwartet. Und man klammert sich sehr stark so an, ja, aber wir haben es ja schon immer anders gemacht und es hat bisher auch funktioniert. Was sehr viel halt auch so ein bisschen das fossile Energiedenken ist und die fossile Energielobby, so, naja, es hat bisher ja geklappt, warum können wir nicht einfach so weitermachen? Aber es gibt viele, die es auch verstanden haben, die verstehen, wir müssen das Stromnetz verändern, wir müssen das Stromsystem verändern. Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir mit den Elektroautos, die da kommen, mit den Wärmepumpen und den PV-Anlagen, die wir jetzt schon haben, Probleme bekommen, die wir nicht in den Griff bekommen, außer wir investieren hunderte Milliarden mehr in den Ausbau des Netzes oder eben in Redispatch-Gaskraftwerke und Ähnliches. Und es ist schon spannend zu sehen, dass man da bereit ist, in einer extrem traditionellen Branche da auch so Schritte zu gehen und sich in diese Richtung zu bewegen. Ich persönlich würde mir wünschen, dass da viel mehr und viel schneller gehen würde. Aber wie du schon sagst, es ist das Problem, es ist immer so ein Henne-Ei-Problem. Wir haben keine Smart Meter, wir können irgendwie wenig belegen, wir haben Sachen aus anderen Ländern, die können wir heranziehen, das hilft. Aber wir müssen eben langsam ins Tun kommen. Und das ist ja sehr was, wofür ich stehe oder wir von Octopus generell, weg von Whitepapern und Forderungen an die Politik, wenn wir machen würden, könnten wir auch tun, hinzu, wir haben was umgesetzt, vielleicht im Kleinen, aber wir können beweisen, dass es funktioniert. Dies sind die 3 Schritte, die wir für eine Skalierung brauchen. Und da haben wir dann wirklich auch fruchtbare Dialoge eben mit Verteilnetzbetreibern oder Politik und anderen.
Absolut. Und wie du sagst, wir alle wollen raus in die Skalierung, in die Masse, ne, und nicht nur pilotisieren. Und dennoch ist es so wertvoll, wie du sagst, Fakten schaffen an der Stelle. Weil du gerade gesagt hast, du willst eigentlich nicht so Forderungen stellen, kriegst du jetzt aber direkt die Frage von mir als Demokratisierer quasi und ja auch eben, du hast gesagt, liebend, was die Revolution angeht. Was wären so 3 Dinge, die du jetzt politisch auch fordern willst, wenn du sagst, hey, wir müssen diese Flexibilisierung erreichen, es geht nichts mehr dran vorbei. Was brauchen wir konkret?
Also, es sind sehr viele Sachen, aber 3 Sachen. Das eine Thema ist eben genau, wir brauchen einen flächendeckenden Smart Meter Rollout.
Genau, check.
Idealerweise mit einem Smart Meter Light, weil kostengünstiger und effizienter. Das ist absolutes Pflichtpunkt. Wenn wir das nicht schaffen, ist alles andere, was wir tun, nett, aber es kommt nicht an bei den Verbrauchern da draußen. Der nächste Punkt ist natürlich der Ausbau von Erneuerbaren generell. Mhm. Beziehungsweise damit fast schon so Caveat. 2. Punkt ist so, nicht der Überausbau von Fossilen. Wir gehen jetzt gerade in eine Richtung, wo wir sagen, oh, wir brauchen mehr Fossile, weil wir irgendwie Grundlast covern müssen. Wir müssen diese Elektrifizierung irgendwie auffangen. Je mehr Fossile wir bauen, desto unflexibler wird das System. Und das ist so interessant, Flexibilität. Ich finde es schon generell, das ist manchmal ein bisschen schwieriges Wort. Ja, so, was heißt das? So können sich wenige darunter vorstellen. Macht nicht nur das Energiesystem effizienter und auch günstiger, sondern auch sicherer. Aber wenn wir hingehen und jetzt alles zupflastern mit Gaskraftwerken überall, dann killen wir damit die Flexibilität. Wir machen uns abhängig von den fossilen Brennstoffen da draußen und werden eine Kostenexplosion insbesondere bei den Verbrauchern sehen. Und die dritte Forderung, die ich habe, ist eben, Strompreise müssen runter in Deutschland. Die eine Forderung, die wir haben, ist natürlich zu sagen, wir haben diese Stromsteuer, die versprochen wurde, dass sie reduziert wird im Wahlkampf, die jetzt plötzlich nicht mehr möglich ist. Da müssen wir aber ran. Das ist ein sofortiger Hebel, der sofort bei den Menschen zu Hause einen Effekt hat. Wir wollen, dass die Menschen mehr erneuerbare, also mehr elektrifizieren und damit auch mehr erneuerbare Energien nutzen. Also müssen wir da ansetzen. Aber wir müssen auch das gesamte Energiesystem challengen und uns fragen eben, und wir hatten es einleitend, diese Abzocke, die am Markt besteht, wo die Leute einfach grundsätzlich Misstrauen gegenüber einem Anbieter haben, weil sie eben faktisch abgezockt werden. Fast kein Land hat so teure Energiepreise wie wir in Deutschland. Auf der anderen Seite extrem günstige Neukundentarife. Also die Leute werden angelockt mit Billigtarifen, die eigentlich nicht tragbar sind, um dann Jahr für Jahr für Jahr in extrem teure Tarife gepusht zu werden. Das müssen wir auch ändern. Auch hier hätten wir sofort einen Effekt, der mehr Richtung Elektrifizierung gehen würde.
Ja, du sagst es, und eben hier nicht die, die lange dabei bleiben, dann zu bestrafen dafür, dass man die Abzocke vorne ermöglichen kann und den Discount auch nochmal schön hergeleitet, weil ich glaube, viele machen sich auch gar nicht bewusst, wie das denn funktioniert, immer wieder nochmal einen Discount mitzunehmen, weil man in 2 Wochen wieder wechselt. Ne? Und du sagst ja auch, wir wollen sie eigentlich für immer irgendwie an uns ja binden, ist fast schon zu hart, aber einfach die, den Kunden weiter serven an der Stelle mit Energie. Und da würde mich auch nochmal interessieren, du hast vorhin gesagt, wir müssen dieses Abzockegefühl, dieses Misstrauen abbauen. Ihr macht ganz viel kommunikativ dafür. Hast du auch schon gesagt, gerade die Nähe, die du auch zu Kunden aufbaust. Was tut ihr noch, um hier eben vielleicht auch Wissen aufzubauen, Transparenz zu schaffen, neben dem Kinderbuch, was du auch schon genannt hast? Würde mich einfach interessieren, was du auch noch so vorhast, vielleicht auch, um dieses Gap aufzuschließen.
Ja, Kommunikation ist wirklich der Kern davon. Also wir kommunizieren, wenn wir eine Rechnung schicken, dann erklären wir den Kunden, wie die Preise aufgebaut sind, damit die wirklich verstehen, welche Komponenten sind denn Teil ihrer Stromrechnung und warum sind welche höher und welche niedriger. Wenn wir eine Preiserhöhung haben, erklären wir, wo das herkommt. Ja, und dann hören wir ganz oft von Verbrauchern, die dann plötzlich sagen so, oh wow, habe ich gar nicht verstanden, die Strompreise, ich dachte einfach nur, erhöht die Preise, weil ihr mehr Kohle haben wollt. Wir gehen aber hin, wir machen politisch wahnsinnig viel. Ja, wir machen wahnsinnig viel Öffentlichkeitsarbeit. Wir machen Werbekampagnen tatsächlich oder Marketing, das nicht vorrangig dafür da ist, zu sagen, hey, wie generieren wir mehr Neukunden, sondern wie schaffen wir, dass diese Themen wie Anlocken und Abzocken wirklich ein Gesprächsthema in der Bevölkerung werden. Wir haben jetzt erst vor kurzem, hatten wir unseren Energy Tech Summit in London. Das ist unser eigener Energy Tech Event. Und anders als viele andere dieser Events, wo es hauptsächlich darum geht, dass die Energy Bubble sich da trifft und sich gegenseitig erzählt, so wie wir jetzt hier, wie toll Flexibilisierung ist, haben wir gesagt, das machen wir nicht. Wir laden nicht 500 Leute aus der Energiebranche ein, sondern wir haben 3000 Menschen nach London eingeladen, vorrangig Kunden und Kundinnen von Octopus Energy. Und wir haben hier auch aus Deutschland, glaube ich, 30 Leute mitgebracht und rübergeflogen. Und das war so ein Aha-Erlebnis für alle, für die Verbraucher, da mit den Leuten aus der Energiebranche zu reden, gerade auch mit den Leuten aus der Energiebranche, und da haben wir auch Leute hier aus Deutschland mitgenommen, die gesagt haben, boah, ich habe quasi so nach dem Motto, ich habe ja noch nie so mit Verbrauchern geredet und der ihren Input bekommen. Ja, also diese Welten wirklich mal zusammenzuführen. Sowas Ähnliches und in der Art wollen wir auch in der Zukunft weiterführen.
Großartig, und das schöne Gefühl von Movement und Gemeinsamkeit kommt raus. Gibt es denn auch Stimmen dort, wo denn irgendwas wirklich nicht funktioniert? Das ist ja immer diese Angst, so irgendwie im Dunkeln, im Winter sitze ich im Dunkeln, dann habe ich irgendwie noch horrende Stromrechnung, im Sommer ist viel zu viel da. Hast du irgendwo diese Narrative erlebt, wenn ihr da mit so vielen Menschen auch drüber sprecht, wie das klappt jetzt mit dem dynamischen Tarif?
Absolut, also das sind Sorgen, die Leute haben. Also Leute haben generell mit Strom, also selbst, und da brauchen wir noch gar nicht über dynamischen Stromtarif reden, ja, also auch bei den ganzen Standardlastprofilen, also den klassischen Stromkunden, die wir haben, selbst da, der Anbieterwechsel ist bei ganz vielen Menschen hier in Deutschland noch so risikobehaftet. Ja? Und ich cluster die Leute immer in so in 2 Gruppen, die seit Jahrzehnten noch nicht gewechselt haben. Die denken ja wirklich noch, das Risiko besteht, dass wenn ich wechsle, dass ich keinen Strom habe für eine gewisse Zeit. Und dieses passiert faktisch nicht. Dafür ist das deutsche Stromsystem ausgelegt. Du wirst nie ohne Strom sein, wenn du wechselst. Und dann haben wir die anderen, die das schon so ein bisschen besser kennen, aber die wissen so, oh, Grundversorger, wenn ich in die Grundversorgung rutsche, dann werden die Preise richtig horrend. Das kann bei einem Wechsel passieren, wenn der nicht reibungslos läuft. Ah, und dann bin ich, und dann sind so Vorstellungen so quasi, wenn ich da ein paar Monate bin, bin ich pleite. Ja. So, das ist schon so, da haben die Leute schon Probleme zu sagen, einfach nur von einem Anbieter zum nächsten zu wechseln. Da setzen wir viel an, aber wenn es dann um dynamische Tarife geht, dann sind natürlich die Fragezeichen ganz groß. Mhm. Was ich selbst aber mal ganz gern sage, weil wir haben das ja in Deutschland jetzt, dass wir seit Anfang diesen Jahres, alle Energieanbieter müssen dynamische Stromtarife anbieten. Eine Annahme, die dahinter stand, ist, dass das den Smart Meter Rollout beschleunigen wird. Ja? Da sind wir wieder beim Eingangsproblem, es kriegen eigentlich nur ein Subset von den Menschen. Welche, also wenn ich jetzt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebe und einen dynamischen Stromtarif habe, kriege ich noch lange keinen Smart Meter, also muss ich selber bezahlen eigentlich. Aber ich würde diesen Menschen, also ich finde, einen dynamischen Stromtarif mit dynamischen Preisen würde ich eigentlich niemandem anbieten. Außer halt den Experten und Bastlern und Selbstoptimierern. Für die ist das super, da können die sich selber Produkte drum bauen. Und wir haben teilweise auch offene Schnittstellen und APIs, wo die Leute sich ihre eigenen Sachen dazu entwickeln können. Es ist ein Baustein des flexiblen Energiesystems, zu sagen, wir brauchen dynamische Preise, wir brauchen aber auch dynamische Netzentgelte. Und daraus können wir Anbieter dann wirklich innovative Produkte für die Verbraucher bauen. Und zwar eben solche, wo wir Risiken wie Preise schießen auch mal in die Höhe, cappen oder negieren und wo wir vor allem die Vorteile, in vielen Phasen sind die Preise sehr günstig, an den Kunden weitergeben können. Mhm. Und das ist so ein bisschen so, wo wir halt auch sagen, auch eben als Technologieanbieter, das ist so unsere Power, hinzugehen und zu sagen, okay, wir haben ein Technologiesystem, das kriegt das hin, wir können über viele hunderttausend Kunden das optimieren, viel besser als Einzelpersonen das jemals könnten. So. Und jetzt kommen wir ein bisschen noch zurück zu deiner Eingangsfrage. Das allein diese Vorstellung, dynamische Tarife, Optimierung, Tech-System. Wir haben es hier mit Energieanbietern in Deutschland zu tun, deren IT-Systeme sind 20 Jahre alt. Die können, und das erzählen die uns auch, keine dynamischen Tarife abbilden in ihrem System. Und dann verstecken die die natürlich auf Seite 34 irgendwo im Web, weil sie sagen, um Gottes Willen, ich möchte die nicht anbieten. Ja.
Das habe ich auch schon viel von Kunden von uns gehört, die dort lokal fragen mussten, was überhaupt ein dynamischer Tarif ist und wurden mit großem Fragezeichen angeguckt. Aber wie du schon sagst, da sind eben strukturelle Dinge auch, die dazu führen, dass man das auch lieber versteckt halten will. Du hast ein schönes Schlagwort gerade gebracht, wo ich unbedingt nochmal verbindend drüber reden will, weil ich glaube, das vereint uns auch gerade eben in der gesamten Branche. Flexible Netzentgelte oder es muss eben auch eine Dynamik sozusagen in die Netzentgelte rein. Vielleicht kannst du auch nochmal erklären, was da jetzt Flexibilität heißt. Ne? Du hast gerade schon gesagt, das ist einfach ein großes Wort. Und dann würde andockend auch noch meine Frage sein, jetzt sind wir so viele Großen, ja, da sind ja noch viel mehr drin von Ellie über Enpal, über Mobility House, die alle diese Forderungen stellen in einer Alliance. Wer hört da nicht zu oder wer versteht's nicht?
Also zu deiner ersten Frage, flexible Netzentgelte. Wir haben im Endeffekt ja zwei Seiten im Energiemarkt, wo man mit Preisinformationen arbeiten kann, ganz grob zusammengefasst. Auf der einen Seite, was kostet der Strom? Ja, eben ein Windrad produziert viel Strom, jetzt ist er gerade günstig, weil es viel da und, oder umgekehrt. Und auf der anderen Seite, wie belastet ist das Netz und auch gerade die regionalen Netze und welche Kosten erzeugt das? Ja. Und diese beiden Komponenten kann ich nehmen, weil was ist zum Beispiel das Problem? Wenn ich jetzt einen rein dynamischen Tarif habe, der rein sagt, wann ist Strom günstig? Ja, dann habe ich ganz viele Elektroautos da draußen stehen, wo die Verbraucher, selbst programmiert oder über irgendein schlaues System, immer in dem Moment jetzt ihr Auto laden, wo der Strom besonders günstig ist. Das ist quasi der Super-GAU fürs Netz. Weil jetzt habe ich diese Verdopplung der Eigenheime quasi, die jetzt alle plötzlich in derselben Zeitfenster Strom ziehen, dann klappt das Netz ab irgendeinem Punkt zusammen. Und das heißt, ich brauche eine Gegenindikation, wo ich sage, okay, wenn das Netz sehr belastet ist, ist es teurer, jetzt viel Strom zu laden. Ja, und umgekehrt. Dann habe ich zwei Komponenten, die kann ich gegeneinander optimieren. Das kann man als Anbieter besser auch als der Verbraucher selbst. Und dadurch funktioniert diese Flexibilität erst. So. Das ist der eine Punkt. Und der andere, ja, warum klappt das denn nicht? Wenn das so eingängig wäre, würden wir es ja alle machen. Ja. So, die du alle genannt hast, wir sind so quasi die neue Welt der Energie. Ihr nennt das ja gerne New Energy. Ja, ich glaube, wir haben es verstanden, wo die Flexibilität hin muss. Und der Rest sind die Incumbents der Vergangenheit. Ja, die immer noch ein Bestandskundensystem haben, in dem die sich einfach ganz ehrlich dumm und dämlich verdienen und wo die keine Ziele haben, sich zu verändern. Ein Grundversorger, ein Stadtwerk mit einem Grundversorger hat 25% ihrer Kunden im Grundversorgertarif. Diese 25% finanzieren 80% des Gesamtladens. Da gibt's kein Interesse, jemals mit diesen Kunden über irgendwas zu sprechen. Die sollen niemals ihren Stromtarif ändern. Die sollen keinen Smart Meter bekommen, keine Flexibilität und auch keinen günstigeren Stromtarif. Weil dann geht der Laden pleite, beziehungsweise die Chefetage kann sich nicht mehr die fetten Autos leisten. Und auf der anderen Seite haben wir die großen Anbieter in Deutschland, die sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen, wenn sie einfach mehr Kupfer im Boden vergraben. Keine Flexibilität, Gaskraftwerke, Kupfer- und Netzausbau mit Milliardensubventionen, da brauche ich dann nicht wirklich flexibilisieren. Das ist dann oft so ein bisschen das Sahnehäubchen, das man dann auch noch oben drauf setzt. Ja, ja, wir flexibilisieren auch, aber richtig Kohle machen wir mit dem Kupfervergraben für die Netze.
Ja. Jetzt haben ja, du hast vorhin den Blick nach außen gewagt, in Richtung auch UK, wo ihr ja viel auch lernt und schon lange auch irgendwo aktiv seid. Es haben doch die anderen Länder auch geschafft. Wie ist da ein Struktur-Kulturwechsel irgendwo auch passiert? Natürlich schon früher, wie du vorhin auch gesagt hast. Und können wir davon was lernen jetzt hier?
Also ich glaube, es gibt wenig Länder, die es wirklich schon komplett richtig machen. Ich glaube, sehr viel auch in den skandinavischen Ländern, dass es da schon so ein bisschen anderes System ist. Ich weiß, in den Ländern, in denen wir aktiv sind, gerade in Europa, also Großbritannien natürlich unser Heimatmarkt, da sind wir sehr groß und machen viel. Aber selbst die Kollegen da strugglen noch sehr stark. Ja, Preiszonen zum Beispiel, dass man sagt, in unterschiedlichen Gebieten kostet, also es ist eine unterschiedliche Netzentgeltberechnung. Also in Deutschland haben wir sehr stark auch dieses Nord-Süd-Gefälle. Der erneuerbare Strom wird im Norden produziert und im Süden wird er vor allem genommen. Und jetzt habe ich aber eine Umverteilung auf den Stromnetzen. Es wäre gut, wenn sich das auch in den Netzentgelten widerspiegelt. Die, die viel produzieren, erneuerbaren Strom, da sollte er niedriger sein als die, die den hauptsächlich abnehmen, weil da muss ja die ganze Weg von Norden nach Süden der Strom durch das Netz fahren. Dasselbe Problem haben die in Großbritannien. Das haben die auch teilweise noch in den anderen Ländern. Also wir arbeiten alle so ein bisschen an denselben Problemen. Was aber interessant ist, ist eben schon, dass es gewisse Probleme sind in gewissen Ländern schon besser gelöst als in anderen. Mhm. Generell sind wir in Deutschland in allen Themen ein bisschen hinterher, würde ich sagen. Ja, so, also wir können am meisten lernen. Ja, kann auch sagen, die anderen haben schon die Arbeit gemacht. Ja, das ist auch unser Argument für Smart Meter Light, ist zu sagen, wir müssen nicht alles von vorne erfinden. Wir können uns jetzt 4, 5, 6, 10, 100 andere Länder anschauen, die da schon viel weiter sind, wo sicherlich auch Learnings sind, wie ein Smart Meter Light Rollout vielleicht optimiert werden könnte. Und dann setzen wir das hier einfach um. Nehmen diese Geräte, passen die an und rollen die hier aus. Wir müssen nicht First Mover sein.
Mhm. Sind wir uns zu schade zum Kopieren manchmal auch nur?
Ja, und wir haben so eine Vorstellung, dass da kann ja noch gar kein anderer drüber nachgedacht haben. So, wir sind ja so die Nation der Ingenieure, so nach dem Motto. Und wenn man dann anfängt, darüber zu erzählen, dass es halt in anderen Ländern diese Lösung schon gibt, dann gucken die dann manchmal auch wieder so ein bisschen so, ja, wie und was und wo und was machen die denn dann was? Und die haben 90% Rollout-Quote. Ja, wie ging das denn? Ja, so, also dieser Blick über den Tellerrand ist in der Energiewirtschaft wirklich ganz selten schon fast.
Ja. Und Copy-Paste ist cool, es kann richtig gut werden. Ich habe mit dir noch Lust, einen kleinen Blick, bevor wir auch abrunden, weil wir schon fast wieder bei über eine halbe Stunde reden sind. Das geht so schnell immer, wenn man energetisch spricht. Ihr macht viel, ja auch in Richtung Zukunft. Wie geht die Flexibilisierung jetzt weiter, was dann auch das Thema Batterie angeht oder eben Geräte, die mit in diesen Strommarkt eben gerade reinkommen und auch noch weiter integriert werden. Und ganz kürzlich habt ihr ja auch vom Thema von den Piloten rund um die Autobatterie, also bidirektionales Laden und grundsätzlich dem smarten Laden beim Auto gesprochen und einen Piloten gestartet. Magst du da auch nochmal sagen, was ist jetzt konkret dieser Pilot und vielleicht auch, was kommt noch? Was wird diese neue Energie noch bringen, wenn ihr sie auch weitergestaltet, wie ihr es gerade tut?
Ja. Der Pilot ist ein Produktbundle, das wir in Großbritannien gelauncht haben, zusammen mit BYD. Da kriegt man einen BYD Dolphin, glaube ich, einen Charger für sein Home und den gesamten Strom, um dieses Auto zu laden, für einen Leasingpreis von 300 Pfund pro Monat. Also Auto, Charger und allen Strom, den ich brauche, und ich zahle nur 300 Euro Leasingkosten dafür. So, und das sind so diese, das ist Convenience und das ist günstig. Ja, weil wir optimieren diese Ladezyklen zu den Zeiten, wo es eben am günstigsten und am sinnvollsten ist. Und da gehen wir auch hin. Das ist die Zukunft der erneuerbaren Energie, der Flexibilitäten, in die wir uns bewegen. Wir sitzen ja alle immer noch ein bisschen diesem Märchen auf, das die fossile Brennstoffindustrie in die Welt gesetzt hat. Und das heißt, dass der Wechsel zu Erneuerbaren soll uns mehr kosten und er wird unbequemer für uns. Das wurde uns jahrzehntelang eingetrichtert. Die Realität ist aber, es wird günstiger und es wird bequemer für uns. Und es ist genauso was wie das mit dem Elektroauto. Wir haben aber so ein anderes Konzept, das nennen wir Zero Bills Home, energiekostenloses Zuhause, wo man ein Haus hat eben mit PV, Batteriespeicher, Wärmepumpe und Smart Meter, wo wir das Haus technologisch so optimieren, dass die Leute, die da drin wohnen, für die nächsten 5 bis 10 Jahre 0 Euro Strom- und Heizkosten zahlen.
Pass auf, dafür wurden wir verklagt.
Es funktioniert. Mehrere Dutzende oder Hunderte von denen schon in Großbritannien. Wir haben hier in Deutschland haben wir ein paar Dutzend. Wir haben jetzt eine ganze Siedlung, die wir aufbauen damit. Es funktioniert, ja. Auch euer Produkt, es funktioniert ja. Und es wird immer so hingestellt, das kann ja nicht gehen. Ja, das hat uns ja die fossile Brennstofflobby erzählt, dass es nicht geht. Und das ist genau der Punkt. Wir sind an einer Stelle, wo wir jetzt beweisen können, es wird günstiger und es wird besser für uns alle. Und das Klima ist auch noch ein Gewinner da dran. Und wir müssen dieses Thema und diese Message jetzt unnachhaltig nach draußen posaunen, eben wie es vorher die Lobby für die Fossilen gemacht hat, zu sagen, die Zukunft ist grün, ist günstiger und angenehmer für uns alle.
Das war ein so schönes Schlusswort, da kann ich gar nichts mehr sagen. Du hast es auf den Punkt gebracht, es funktioniert, es ist so gut, wir sehen, es lohnt sich, eben auch profitabel an der Stelle. Und ich finde, das muss nach draußen. Danke, dass du hier warst und das mit uns nach draußen gibst, Bastian.
Sehr gerne, war super hier zu sein, hat mich sehr gefreut.